Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Donnerstag, 1. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus und bevor wir zu den Themen kommen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben, stelle ich die Frage, die ich vor längeren Autofahrten auch der Familie eigentlich immer stelle. Waren alle nochmal auf dem Klo? Das hat heute nämlich sogar einen sportlichen aktuellen Aufhänger.
Eric Dier von Tottenham, der war offenbar vor dem Spiel gegen Chelsea nicht nochmal auf dem Klo. Daher passierte es bei ihm dann mitten im Spiel und der musste raus. Also sowas habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Er brachte seine Mannschaft da zwar mal kurz in Unterzahl, aber war zum Glück schnell genug auf dem Pott, damit er schnell genug wieder runter sein konnte. Aber das Ganze sehr zum Unmut seines Trainers José Mourinho, der rannte hinterher und holte ihn quasi eigenhändig von der Schüssel.
Das ist kein feiner Zug, wenn man an der Tür rüttelt, wenn ein anderer gerade sein großes Geschäft macht. Damit beschleunigst du nichts. Heißt ja auch nicht umsonst, don't cack under pressure.
Ja, so, aber jetzt zu den Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben. Wurzelt Manuel Baum bei Schalke 04?
Das fiel uns auf beim Supercup zwischen Bayern und Dortmund.
Und das bringt der Tag in Roland Garros.
Dazu erinnern wir an einen siphilitischen Superstar und an einen der legendärsten Boxkämpfe aller Zeiten. Aber zunächst stimmen wir uns ein auf die heute beginnende neue Saison der Handball-Bundesliga. Die steht dank Corona ja unter schwierigen Vorzeichen und es ist Stand jetzt noch nicht klar, ob alle Vereine finanziell diese von Einschränkungen bestimmte Saison auch überleben werden.
Doch zumindest wird wieder gespielt. Da freut sich auch Yannick Wittenberg. Das ist der Hallensprecher der TSV Hannover-Burgdorf. Yannick, wie groß ist denn die Vorfreude, endlich wieder Handball?
Ja klar, die Vorfreude ist natürlich groß. Endlich wieder Handball-Bundesliga in der großen Arena vor Zuschauern. Es ist immerhin 207 Tage her seit dem letzten Ligaspiel. Habe ich extra nochmal nachgeguckt. Und klar, gibt es weiter Einschränkungen, aber ich habe zuletzt auch schon zwei Testspiele mit einigen Zuschauern als Hallensprecher begleiten können. Und da war das von der Stimmung her echt besser, als ich gedacht habe. Die Leute machen schon ordentlich Lärm und deswegen glaube ich, wird das heute Abend auch richtig gut. Und wenn die Recken dann hoffentlich noch gewinnen, dann wäre es natürlich noch besser.
Stand jetzt aktuell.
Kommen wir zur Aktualität. Schalke 04 hatte also mal wieder einen neuen Trainer. Manuel Baum heißt der Ex-Coach in Augsburg, zuletzt beim DFB für die U20 verantwortlich. Der übernimmt jetzt also das Ruder in Gelsenkirchen und er bekommt neben Rainer Wittmeier Stand jetzt auch den Ex-Schalker Naldo als Assistenten an die Seite.
Ja, neues Spiel, neues Glück möchte man sagen. Manuel Baum ist inklusive aller Interimslösungen schon der 24. Trainer auf Schalke in diesem Jahrtausend. Und ich muss sagen, es ist generell, wenn man ihn als Mensch sieht, auch als fachlichen Trainer, eine gute Wahl. Manuel Baum, ich kenne ihn vom DFB, er hat dort wirklich beste Visitenkarten hinterlassen. Alle reden sehr, sehr gut über ihn und er war ja auch für die Trainerausbildung mit zuständig. Er hat da wirklich sie vorangebracht, hat mit seiner Art die Menschen begeistert. Das einzige Problem, das ich bei dieser Entscheidung für Schalke 04 habe, er hat gesagt, wie so oft die Trainer dann sagen, es ist eine Herzensangelegenheit, Riesenaufgabe, Riesenchance, das muss ich machen. DFB haben alle gesagt, ja, ja, machet, das hast du dir verdient. Aber die Fallhöhe. Also im Moment saß er beim DFB, hat dort eine verantwortungsvolle Aufgabe, ein tolles Team drumherum. Und jetzt setzt er sich wieder mit dem Po richtig ins Feuer. Ich weiß nicht, ob ein Trainer sich damit wirklich einen Gefallen tut. Wenn es funktioniert, wird er der Größte sein. Aber ansonsten wird er wie einer von vielen dann eben auch vielleicht sogar in der Versenkung verschwinden. Das ist ein unfassbar großes Risiko, dass er geht. Das ist eine Mordsaufgabe, die er sich da ans Bein bindet.
Ja, es muss für ihn passen, aber es muss auch für Schalke passen. Denn noch eine Trainerentlassung kann man sich bei Schalke nicht leisten. Der klamme Verein kann das nicht, noch eine Abfindung zu zahlen. Und auch Jochen Schneider kann das nicht. Der hatte ja viel auf David Wagner gesetzt, ihm ja auch immer wieder den Rücken gestärkt und ihm ja auch diese neue Saison, zumindest den Anfang, dann nochmal geschenkt, obwohl er auch nach der letzten Rückrunde durchaus hätte sagen können, nach der Rückrunde ist dann auch Schluss für dich. Aber er hat es nicht gemacht und es hat am Ende nicht geklappt. Er wurde nicht belohnt und noch ein Missgriff auf dem Trainerstuhl, dann wird auch Jochen Schneider nicht zu halten sein. Aber wir können da viel spekulieren, deutlich fundierter kann das uns der Schalke-Experte Raphael Wiesweg von Ruhr24 sicher beantworten. Raphael, kann Baum bei Schalke wurzeln oder kippt ihn der nächste stärkere Sturm schon wieder um?
Eine schöne Frage. Also ich habe rund um die Verpflichtung von Manuel Baum viele Baum-Wortspiele gelesen und mitbekommen. Der war mir jetzt noch nicht so geläufig. Er gilt tatsächlich als Fußballfachmann, ist taktisch extrem anerkannt. Das steht, glaube ich, außer Frage. Das ist die eine Seite, auf die sich die Schalke-Fans vermutlich auch freuen dürfen, denn es wird vermutlich eine erfolgreichere Handschrift wieder zu erkennen sein als zuletzt in den letzten 6 Monaten, sage ich jetzt mal ganz grob. Das ist die eine Seite, wie ich schon gesagt habe, denn die andere ist ja, ob Manuel Baum da nicht zum einen unerfahren ist und auch noch die, auf der anderen Seite auch noch die Kabine überhaupt in den Griff kriegen kann. Auf Schalke, da spielen einige Charaktere in der Mannschaft, wo es sicherlich nicht so einfach ist, wenn er dann vielleicht mal nicht spielt oder es nicht läuft, oder Spieler auch auf Position spielen müssen, die ihnen eigentlich nicht liegen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Er selber ist ein Fußballfreak, hat, glaube ich, mal gesagt, dass er für ein Spiel an Vorbereitung 100 Stunden gefühlt investiert und nicht nur gefühlt, ich glaube, sondern tatsächlich auch am liebsten investieren würde. 24 Stunden an Fußball denkt, ein empathischer Typ, der auch offenbar Lust und Bock hat. Er weiß, dass er sich da auf einen emotional großen Club einlässt, das hat er selber gesagt. Jetzt gilt es, das auch tatsächlich umzusetzen auf dem Platz, aber ich denke mal, dass es auch schon für sich spricht, dass Schalke da noch nach einem weiteren Co-Trainer sucht, Naldo quasi erstmal für noch bessere Stimmung sorgt. Das soll nicht heißen, irgendwie, dass Naldo nicht anerkannt ist, aber er hat noch keine Fußballlizenz und hat als Trainer noch gar keine Erfahrung, von daher wird da die Erfahrung was noch von Trainerseite das angeht, sicherlich Manuel Baum gut tun. Ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt und ob er dann tatsächlich lange Wurzeln schlägt, wird man dann sehen, weil er ist nun mal einfach auch, ich glaube, mittlerweile der 13. Trainer in 10 Jahren. Und wenn ich deswegen jetzt anfangen würde zu behaupten, ich weiß, wie groß der Baum auf Schalke noch wird, dann werde ich vielleicht auch schon in ein paar Monaten eines Besseren belehrt. Aber ich bin der Meinung, dass man ihm auf jeden Fall eine Chance geben sollte. Die Lösung sicherlich interessant ist und es eigentlich auch für Schalke nicht noch schlechter laufen kann. Klar, die Negativserie kann auch verlängert werden und da muss man natürlich auch abwarten. Er wird jetzt innerhalb von 2-3 Tagen oder 2-3 Einheiten, die er bis zum Leipzig-Spiel hat, keine Wunderdinge bewirken können. Aber nach den Länderspielen wird man dann vermutlich auch schon eine klarere Handschrift erkennen können und was er vorhat. Und dann hat er auch gleich gegen Union Berlin eine erste Standortbestimmung. Und dann ist da schon der erste Druck da, weil dann sollte Schalke auf jeden Fall das erste Mal gewinnen. Und dann wird man sehen, wie gut er mit der Gesamtsituation auch zurechtkommt.
Eine Einschätzung zur Verpflichtung von Manuel Baum als neuem Trainer bei Schalke von Raphael Wiesweg von Ruhr24. Danke dir.
Stand jetzt aktuell.
Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wo bleibt denn heute das Zwei-Stühle-Zwei-Meinung-Format zur Frage des Tages? Hier ist es. Wir haben uns dazu natürlich den Supercup ausgesucht. Einen Cup, bei dem es außer um die Trophäe und ein bisschen Prestige eigentlich um nicht viel ging, aber der trotzdem natürlich für Gesprächsstoff sorgt. Schließlich trafen Bayern und Dortmund aufeinander, aber viel mehr als 2x40 Sekunden widmen wir dem Ganzen dann doch nicht. Das nackte Ergebnis 3:2 für die Bayern. Was fällt dir zu dem Spiel ein, Andreas?
Ja, da ist es also das Quintubel, der 5. Pokal innerhalb von 3 Monaten. Das war keine spielerische Meisterleistung und weiß Gott kein Spektakel. Aber man hat das seriös runtergespielt, ohne zu glänzen, was übrigens für beide Mannschaften gilt, obwohl der BVB über weite Strecken mehr vom Spiel hatte. Der Sieg war glücklich, das Siegestor ein echter Comedy-Treffer. Man könnte aber auch sagen, artistisch, wollen wir das mal bitte positiv ausdrücken. Joshua Kimmich hat einen so großen Siegeshunger, das ist eigentlich das, was mir an diesem Spiel am besten gefallen hat. Man hat es bei dem Tor gesehen, dass er mindestens derjenige war, der diesen Pokal unbedingt wollte. Was soll uns jetzt dieser Titel sagen? Nix.
Nur, dass die Bayern wirklich sehr, sehr ordentlich abräumen in diesem Jahr. Die Clubweltmeisterschaft im Dezember, wenn sie denn dann stattfindet, könnte das Ganze dann noch in einen kompletten Fußballwahnsinn treiben.
Frei nach Gary Lineker, Fußball ist einfach, 22 Mann kämpfen um den Ball und am Ende, zumindest wenn es um einen Pokal geht, gewinnen die Bayern notfalls auch mit purem Willen, wie Kimmich beim Siegtor. Next Stop Club-WM. Aber Spaß beiseite, dazu gibt's bei Bayern Stand jetzt einfach zu viele Baustellen. Das Spiel war nicht gut. Und mit der Konteranfälligkeit der Bayern hatte ich gerechnet, die ist ja schon seit langem eine Bayern-Achillesferse. Da kommt natürlich dann noch die aktuelle ganz natürliche Müdigkeit dazu, die immer wieder auch zu individuellen Fehlern führte und dann das gesamte Bayern-System natürlich auch anfällig machte. Bayern braucht mehr Breite im Kader, das ist wieder mal klar geworden. Und für den BVB, da war insgesamt definitiv mehr drin, was wohl auch viele BVB-Anhänger bei Twitter so sahen. Aber nach dieser knappen Niederlage jetzt den Kopf von Favre zu fordern, das halte ich dann doch für übertrieben, auch wenn Dortmund die realistischste Titelchance in diesem Jahr jetzt erstmal vergeben hat.
Ja, und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet nur die Sprachnachricht und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir die Nachricht dann auch ordentlich zuordnen können.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Bye bye Bibi. Deutschlands erste Schiedsrichterin im Profifußball hängt Pfeife und Karten an den Nagel. Aus persönlichen Gründen, wie sie sagt. Eigentlich hätte die 41-jährige Polizistin noch weitere 6 Jahre auf höchstem Niveau pfeifen können. Doch das Supercup-Finale gestern war ihr letztes großes Spiel. Ein Dankeschön des Deutschen Fußballbundes für eine herausragende Karriere. Steinhaus leitete 2007 ihre erste Zweitligapartie. Das war Paderborn gegen Hoffenheim. Ein Jahr später pfiff sie als erste Frau ein DFB-Pokalspiel der Männer. 2011 der vorläufige Höhepunkt, die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Deutschland und sie als Schiedsrichterin des Finals in Frankfurt. Vor 3 Jahren stieg sie dann in die Bundesliga auf. Insgesamt leitete Steinhaus 23 Erst- und 92 Zweitligapartien. 6-mal wurde die Hannoveranerin zur Schiedsrichterin des Jahres gekürt. Welch eine Karriere!
Stand jetzt sind wir in dieser Rubrik ja recht politisch und wieder kriegt Weißrussland sein Fett weg. Jetzt wurde die Basketball-Nationalspielerin Jelena Lojtschanka dort festgenommen und wird für mindestens 15 Tage inhaftiert. Was hat sie getan? Gegen den despotischen Staatschef Alexander Lukaschenko protestiert. Für uns der Flop des Tages, also nicht der Protest, der ist aus unserer Sicht absolut legitim und muss so sein, sondern die Strafe dafür natürlich.
Geburtstagskind des Tages.
Heute gratulieren wir dem ersten Weltstar der Fußballgeschichte posthum zum vermutlich 119. Geburtstag, José Leandro Andrade aus Uruguay, genannt La Maravilla Negra, das schwarze Wunder.
Vermutlich 119. Geburtstag, hört sich lustig an, aber vermutlich deshalb, weil sein Geburtsdatum nicht einheitlich überliefert ist. Es gibt einige Quellen, die sagen 1. Oktober 1901, andere wiederum sprechen vom 22. November 1901.
Der genaue Geburtstag, nur einer von ganz vielen nicht mehr überprüfbaren Mythen, die sich um Andrade ranken. Ein anderer ist der, dass sein Vater ein Experte für schwarze Magie gewesen sein soll und entsprechende Zauberkräfte gehabt haben soll.
Anders wäre es zumindest nicht zu erklären, dass er zum Zeitpunkt der Geburt seines Sohnes 98 Jahre alt gewesen sein soll.
Verzaubert hat Andrade aber auf jeden Fall die Zuschauer mit seiner Art Fußball zu spielen. Erst in Uruguay, dann auch in Europa, vor allem die Fans 1924 bei den Olympischen Spielen in Paris, die waren begeistert. Da gewann er übrigens mit Uruguay Olympiagold und da flogen ihm die Herzen der Fans von den Rängen und die Herzen der Damenwelt in den Pariser Nachtclubs reihenweise entgegen.
Da vertrieb er sich nämlich die Zeit zwischen den Spielen, ohne dass seine Leistung darunter litt. Aber er brachte aus Paris ein kleines Mitbringsel mit in die Heimat, nämlich die Syphilis. Trotzdem blieb er zunächst fußballerisch eine Klasse für sich, verteidigte mit Uruguay 1928 Olympia Gold und gewann 1930 dann auch die erste WM.
Sein exzessiver Lebensstil, der kostete ihn aber zunächst sein Vermögen und später auch das Leben. Frauen und Alkohol, das verschlang mehr Geld, als er sich hätte leisten können. Er musste sich wie in seinen Anfangsjahren mit Gelegenheitsjobs als Klavierstimmer und Gigolo rumschlagen.
Und er starb letztlich verarmt und gezeichnet von vielen Krankheiten, die wahrscheinlich Spätfolgen seiner Syphilis waren. Ein tragisches Ende für den ersten Fußball-Weltstar.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute jährt sich einer der legendärsten Boxkämpfe aller Zeiten zum 45. Mal, der Thriller in Manila.
Muhammad Ali gegen Joe Frazier, den Ali selbst wenig liebevoll nur den Gorilla nannte, den er locker in die Tasche stecken würde.
Also typisch Ali, und das unterstrich er bei einer Pressekonferenz, als er eine kleine Gorilla-Figur immer wieder mit Schlägen traktierte und dann in seiner Brusttasche verschwinden ließ und großspurig das hier rausposaunte.
There'll be a killer and a thriller and a killer when I get the gorilla in Manila.
Ja, reimen konnte er, der liebe Muhammad Ali. Ali war der Favorit, das muss man sagen. Trotzdem wurde es im Ring enger, als viele gedacht hätten. 14 Runden lieferten sich die beiden einen intensiven Fight mit außergewöhnlich hohen Trefferquoten.
Kein Fight, eher eine mörderische Schlacht, würde ich sagen, bei der sogar beide in Lebensgefahr schwebten. Aber nicht etwa, weil sie so hart schlugen, sondern weil die Halle in Manila mit 25.000 Menschen bis an den Rand gefüllt war. Aber die war nicht klimatisiert und die Luftfeuchtigkeit da drin stieg von Runde zu Runde.
Und je länger der Kampf andauerte, desto mehr gewann Ali die Oberhand. Immer wieder suchte er Frazers rechtes Auge, das in der 14. Runde so zugeschwollen war, dass er nichts mehr sehen, ja, und sich dann letztlich auch noch kaum noch wehren konnte.
Frazers Trainer Eddie Futch, dem blieb nichts anderes übrig, als einfach das Handtuch zu werfen.
Und kurz danach brach Ali im Ring zusammen, gezeichnet von den Anstrengungen. Und kurz darauf war er dann wieder bei sich, zeigte sich als glücklicher und sogar etwas geläuterter Gewinner.
Ja, er sagte nämlich plötzlich, Joe Frazier ist der größte Boxer aller Zeiten. Also nichts mehr von tapsiger Gorilla oder so. Nach dem Fight war Ali auf einmal voll des Lobes für den Gegner, aber natürlich konnte er auch nicht so ganz aus seiner Haut. Er sagte zwar, Joe Frazier ist der größte Boxer aller Zeiten, schob aber hinterher neben mir.
Stand jetzt aktuell.
Und dann stellen wir uns ja noch die Frage, was war gestern los in Paris bei den French Open und was wird heute los sein? Andreas Thies von Chip in Charge, unserem Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de, der weiß natürlich mehr.
Am Morgen war noch der Regen da, am Nachmittag klarte es auf und am Abend musste Alexander Zverev fast 4 Stunden kämpfen, um in die dritte Runde einzuziehen bei den French Open. So könnte man von Tag 4 im Bois de Boulogne zusammenfassen. Das Match des Tages aus deutscher Sicht bestritten nämlich Alexander Zverev und Pierre-Hugues Herbert. Herbert, Franzose, gehört ja nun weltbesten Doppelspielern. Er hat ein ungeheuer ästhetisches Spiel, spielt auch auf Sand viel Surf und Volley und versucht seine Gegner mit Variabilität zu besiegen. Und genau das zeigte er gestern beim Spiel gegen Alexander Zverev. Zverev startete langsam, stand sehr weit hinter der Grundlinie, gab seinem Gegner kaum Rätsel auf. Herbert seinerseits nutzte die tiefe Feldposition von Zverev mit vielen Stops, die eine bemerkenswerte Genauigkeit hatten. Herbert führte mit Satz und Break. Bei 4:1 im zweiten Satz hatte der Franzose sogar Breakball, um auf 5:1 davonzuziehen. Doch dann kam eine neu hinzugewonnene Stärke von Alexander Zverev ins Spiel. Er steckt den Kopf nicht mehr so leicht in den Sand, nimmt den Kampf an und versucht, seinen Emotionen Herr zu werden. Zverev holte den Rückstand auf und gewann den zweiten Satz noch mit 6:4. Auch im dritten Satz ging es eng zu. Auch hier hatte Herbert seine Chancen. So führte er im Tiebreak mit 4:1. Doch hier konnte Zverev den Rückstand drehen, den dritten Satz mit 7:6 gewinnen. Der vierte Satz ging wiederum wieder an den mutiger spielenden Lokalmatadoren, der mit 6:4 ausglich. Im fünften Satz entwickelte sich ein Nervenspiel. Zverev führte mit 3:0, hatte Chancen auf ein zweites Break, musste dann das Rebreak hinnehmen. Bei 4:5 schlug Herbert auf, doch auch der spürte seine Nerven. Mit einem Lob verwandelte Zverev seinen ersten Matchball. In der dritten Runde trifft Zverev jetzt auf Marco Cecchinato, der gegen Juan Ignacio Londero in 4 Sätzen siegreich war. Dominik Köpfer dagegen ist ausgeschieden. Er unterlag einem mit den Bedingungen bestens einverstandenen Stan Wawrinka in 4 Sätzen. Wawrinka hatte nur im dritten Satz ein kleines Konzentrationsloch, in dem Köpfer das Spiel ausgeglichen gestalten konnte. Im vierten Satz zog der Schweizer die Zügel aber wieder an. Wawrinka, hier 2015 Sieger, müssen wir wohl auf der erweiterten Rechnung haben. Kommen wir zum Programm heute. Hält man es mit den deutschen Spielerinnen und Spielern, sollte man sich Platz 13 ankreuzen. Dort wird es erst ein Damendoppel geben, danach spielen Jan-Lennard Struff und Daniel Altenmaier gegeneinander. Direkt darauf folgend werden Laura Siegemund und Julia Görges das zweite DTB-interne Duell bestreiten. Auch Kevin Kravitz und Andreas Mies werden ihren zweiten Auftritt absolvieren. Gegen Federico Coria und Diego Schwartzmann geht es um den Einzug in die dritte Runde für die Titelverteidiger. Auf den großen Plätzen sehen wir morgen die zweiten Auftritte von Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas bei den Herren. Tsitsipas bekommt es dabei nach seinem Fünfsatz-Krimi in der ersten Runde dieses Mal mit Pablo Cuevas zu tun, den er letzte Woche bei den Hamburg Open schon besiegt hatte. Djokovic spielt gegen Ricardas Berankis. Karolina Pliskova bekommt es mit der Siegerin von 2017 zu tun, Jelena Ostapenko. Sie hatte keine guten Jahre nach ihrem Überraschungssieg vor 3 Jahren. Doch pünktlich zu den French Open scheint sie wieder in Form zu sein. Sofia Kenin, die Australian Open-Siegerin, spielt gegen Anna Bogdan und Petra Kvitova gegen Jasmin Paolini. Ich werde mich heute Abend wieder mit einem Podcast bei Chip and Charge melden. Mein Gast wird Florian Heer von TennisTourTalk.com sein, der mit mir die Spiele durchgehen wird. Und damit zurück zu euch, Andreas und Malte.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Neben den deutsch-deutschen Duellen bei den French Open und dem 16. Finale unseres Doppels Grammys hat der Sporttag noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Was genau verrät uns der Blick auf die Terminvorschau des Sportinformationsdienstes des SID?
Basketball-Europa League geht heute wieder an den Start. Der deutsche Meister und Pokalsieger Alba Berlin spielt bei Maccabi Tel Aviv.
In der UEFA Europa League Qualifikation muss der VfL Wolfsburg zu AEK Athen, das heißt siegen oder fliegen.
Im englischen League Cup spielt unter anderem Liverpool gegen Arsenal. In Spaniens La Liga steht der 4. Spieltag auf dem Plan, zum Beispiel mit Barcelona bei Celta Vigo. Und es gibt Golf. Unter anderem gehen die Scottish Open los mit Heisele, mit Keimer und mit Max Kiefer. Und der hat uns schon mal bei Nur Golf ein bisschen eingestimmt auf dieses Turnier.
Kalt, Regen, Wind. Wir haben jetzt natürlich eine harte Woche. Aber der Platz ist eigentlich, ja, ist ein sehr, sehr schöner Platz. Man kann viel mit den Pin-Positions hier machen, viele ja, einfache Pin-Positions, wo halt die Slopes wirklich hinrollen, und dann gibt es auch viele versteckte Pin-Positions, wo man halt kaum hinkommt mit den Slopes. Deswegen muss man halt auch die Bälle dann auf jeden Fall mit den Eisen in beide Richtungen shapen in die Grüns. Ansonsten wird natürlich viel vom Wetter abhängen hier einfach.
Und Fahrrad wird auch noch gefahren, die Bing-Bank-Tour geht's auf die 3. Etappe.
Und wir sind für heute fertig.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.